Wie war der Spruch?
Dankbarkeit ist das Gedächtnis des Herzens.
Jean-Baptiste Massillon. Und damit herzlich willkommen und moin Leute zu einer neuen Folge. Hart aber Watzi, ich begrüße euch recht herzlich. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, euch meinen heutigen Gast vorzustellen. Ihr könntet denken, ihr seid in einer Dauerschleife hängen geblieben. Ja, er ist wieder da.
Ja.
Kevin,
hallo.
Schön,
ja,
lange nicht gehört, Mensch.
Wirklich ewig her.
Ja, komme ich gleich zum Kern, warum Kevin hier schon wieder herhalten muss. Wir haben akuten Gästemangel. Leute, wenn ihr denkt, ihr wollt eure Geschichte mit uns teilen oder ihr wollt einfach mal mit mir live quatschen und denkt, ihr reicht für eine Folge, meldet euch bei mir. Wie ihr mich
erreichen?
Ja. Erreichen.
Oder?
Wie ihr mich erreichen könnt, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Brauche ich ja jetzt hier nicht die Ad-Namen runterrattern, das interessiert sowieso keinen. Hat sowieso wahrscheinlich keiner Zettel und Stift parat gerade.
Doch, die Leute schreiben mit.
Wo wir beim nächsten Punkt werden, wenn ihr Feedback habt, auch gerne an mich. Ich freue mich darüber auch immer sehr. Gerade in der Startphase ist es Gold wert. Ansonsten, Kevin, jetzt müssen wir mit dir Vorlieb nehmen.
Fühle ich mich jetzt hier wieder in Notnage. Nee, aber ich freue mich auch wieder hier zu sein. Und ja, so ist das eben manchmal, ne? Also du hast ja einige Sachen in der Pipeline, aber aufgrund von zeitlichen, terminlichen Geschichten oder so ist es natürlich am einfachsten, mich zu nehmen, wenn ich schon da bin.
Ja, richtig.
Und du hast ja auch ein spannendes Thema mitgebracht. Und da dachte ich mir, ja gut, dann machen wir das mal wieder.
Ja, Termine finden ist tatsächlich nicht so einfach. Da hast du vollkommen recht. Ich habe reichlich Themen und auch reichlich Gäste auf der Liste, aber für diese Woche wollte keiner.
Ja, so ist das eben manchmal.
Na, das passiert.
Die Leute haben ja auch noch ein eigenes Leben und andere Sachen.
Noch ist der Podcast nicht relevant genug, als dass es die Prio 1 wäre.
Dass man alle stehen und liegen
lässt. Teilt die mit euren Freunden und wir ändern das.
Ja,
und dann mischen wir die Karten nochmal neu, ob wirklich dann noch jemand sich wagt abzusagen.
Da wird der Urlaub auch nochmal verschoben.
Ja, die Beerdigung von Oma.
Muss leider warten, ja.
Die kann nur noch eine Woche in der Kiste warten, aber hier muss jeden Sonntag released werden.
Mhm.
So, wir haben heute das Thema Dankbarkeit.
Ja.
Wo wir gleich beim Thema werden. Ich finde es auch undankbar. Ich baue hier was Neues auf für die Leute und dann wird mir hier abgesagt, einer nach dem anderen.
Willst du direkt schlechtes Gewissen den Leuten machen?
Wenn das jetzt hier irgendwer ernst genommen hat, dann habe ich was falsch gemacht.
Das stimmt auch wieder.
Kevin.
Ja.
Dankbarkeit.
Mhm.
Unser Thema heute.
Ja.
Ich habe mein Cover schon beim Friseur gemalt.
Du bist komplett vorbereitet mal wieder.
Ich bin's nicht.
Ich bin hier eigentlich, also ich habe mich hier einfach hingesetzt und bin jetzt gespannt, was hier auf mich zukommt. Also
du sitzt da, du hast schon die perfekte Sitzhaltung, könnt ihr leider nicht sehen. Er hat die Beine überschlagen, die Hände ineinander verflochten und sitzt ganz brav in einem Hemd hier, als wäre er wirklich...
Als wäre ich bei Anne Will, ne?
Ja, wirklich. Also ich warte nur noch darauf, dass... lassen wir's.
Ja.
Sonst eskaliert es wieder.
Wie jedes Mal. Nee, Dankbarkeit.
Wir können an der Stelle schon mal was verkünden. Ich bin unglaublich dankbar dafür. Wir haben unser Weihnachten gerettet. Dieses Weihnachten, Leute. Auch wenn vielleicht 40% der Deutschen kein Geld haben für Geschenke. Mein Geschenk an euch ist kostenlos. Eine Folge mit Arthur, Weihnachtsspezial.
Ja, also es sind nicht immer die Dinge, die man sich wünscht,
ja,
die
genau.
Das größte Geschenk
sind. Manchmal sind die Überraschungen ja viel schöner.
Ja.
Ja, wollte ich, also freust du dich?
Also ich kann es kaum abwarten, es ist ja unglaublich. Also ich habe auch jetzt Mitte Oktober auch, eigentlich bin ich ja schon jeden Tag im Weihnachts...
Ich bin schon mein Elfenkostüm
in Weihnachtsstimmung und dachte mir, Mensch... Das könnte so ein trostloses Fest werden. Aber nein, denn dieses Jahr Weihnachtsspezial mit Arthur.
Aber nein.
Mhm.
Ja, Weihnachtsspezial mit Arthur, er freut sich auch schon ganz doll.
Ja, können wir alle drauf gespannt sein.
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns.
Ja, vor allem hier die Comedy-Fraktion der Zuhörer.
Ja, die ja leider in den letzten Folgen vielleicht etwas kurz gekommen sind. Also packt euch die Taschentücher ein. Na, für die Lachtränen.
Ach so, ja, ja.
Was sagtest du denn jetzt?
So, weiß nicht, war jetzt...
Tränen der Freude, Kevin.
Ja, das ist gut.
Ist dir das bekannt?
Das ist mir tatsächlich bekannt, ja. Ich war ja gestern im Kino und habe mal wieder einen Film gesehen, bei dem man auch lachen kann. Und gerade wenn um dich rum Leute sind, die sich nicht mehr halten können, ist das...
Was hast du denn gesehen?
Ich habe Triangle of Sadness gesehen, den neuen Robin Östlund. Und auch wenn ich ja jetzt selbst nicht so derjenige bin, der so emotionsgeladen dann
loslacht. Außer bei Stromberg.
Und bei Stromberg schon. Aber das ist auch im Privaten, das ist nochmal was anderes. Aber jedenfalls, auch wenn ich verhältnismäßig ruhig war, Alter, also gerade so ab dem Part 2 ist das im Film, da haben die Leute neben mir sich also wirklich nicht mehr halten können. Und das bei relativ billigen Gags eigentlich. Aber okay.
Nur deswegen hat die Folge mit Arthur die erste so gut funktioniert. Billige Gags.
Ja, und ich erinnere auch gern dich nochmal an die Stelle.
Es gab eine einzige Stelle, bei der ich bei Stromberg gelacht habe.
Und zwar lauthals.
Aus tiefstem Inneren heraus.
Ja, und Vanessa, was war diese? Beschreib die Szene.
Stromberg sollte seine Koffer packen, seine Kartons packen und aus dem Büro ausziehen. Und er war entsprechend geknickt. So setzte er, sollte er sich ganz elegant auf einen dieser Umzugskartons setzen. Der Umzugskarton war leer, er ist in den leeren Karton geplumpst und ich konnte nicht mehr.
Also wirklich, Vanessa hat die gesamte Serie mit sehr ernster Miene diese Serie verfolgt. Also ich kann mich kaum daran erinnern, dass du irgendwo mal bei einem der Gags lachen musstest.
Nee, so. Ich habe auch immer nach der zweiten Folge ich immer gesagt, wir können nicht mehr gucken, mehr ertrage ich nicht.
Aber sobald Stromberg sich auf den Hosenboden setzt, knallst du los.
Ja,
finde ich sehr schön.
Der Karton war leer und das war halt, das wusste man ja.
Ja, also manchmal muss es auch einfach stumpf sein.
Ja, so sehe ich es auch. Deswegen bist du ja heute auch wieder hier.
Deswegen bin ich hier, um mal wieder ein bisschen Stumpfheit hier reinzubringen.
Was bedeutet denn für dich Dankbarkeit?
Boah. Was bedeutet für mich Dankbarkeit? Also, naja, Dankbarkeit ist ja erstmal eine rein persönliche Sache, wie man zu etwas steht. So. Ich würde sagen, es hat ein bisschen. Also für mich hat es was mit Genügsamkeit zu tun. Also zufrieden mit dem zu sein, auch was man hat. Ja, sich insofern glücklich schätzen für das, also nicht so sehr für die Dinge, die man irgendwie erreicht hat oder die man sich geholt hat oder so, sondern eher so für die Dinge, die man nicht unter Kontrolle hat, für die zufälligen Sachen, für die Sachen, wo man Glück hatte oder so, würde ich sagen. Das sind so mehr die Sachen. Also ich bin jetzt nicht quasi dankbar. Angenommen, mir würde es was bedeuten, ein schnelles Auto zu fahren oder so. Dann bin ich jetzt nicht per se dankbar für dieses Auto oder dafür, dass ich es mir gekauft habe, sondern die Dankbarkeit würde da entstehen, wo ich dankbar dafür bin, in der Lage zu sein, das machen zu können. Oder wo die Umstände es mir ermöglicht haben, mich in so eine Position zu bringen.
Interessant. Ich glaube, da bist du einer der wenigen, die ein schnelles Auto fahren,
nee,
richtig teures Auto fahren und genauso fühlen. Also ich habe eher das Gefühl, dass die meisten ich sag mal, die sich das leisten können, wenn man jetzt Klischee denken würde, kann man ja nicht über einen Kampf.
Wollte ich auch gerade sagen. Also,
ne? Also das Klischee-Denken ist ja, dass derjenige, der den Porsche fährt, ihn nicht zu schätzen weiß. So.
Den Porsche selber.
Ja, auch, dass er sich das leisten kann, nicht. Weil er, um mal jetzt in diesem Klischee zu arbeiten, ja, um mal dieses Klischee zu nutzen, was ja existiert. Weil er ja in diesem Wohlstand schon so gefangen ist, dass er ja überhaupt gar nicht mehr, vielleicht gar nicht mehr oder nie kennengelernt hat, wie es ist, wenn man das nicht hat.
Dass es als selbstverständlich wahrgenommen wird und man deswegen nicht dankbar sein kann?
Ja, oder dass man denkt, man hätte es, wo wir wieder bei einem schönen Buch wären, was wir beide lesen, oder dass man denkt, man hätte es verdient. Also man hätte es sich verdient, weil man weil man den Erfolg herangearbeitet hat, ja, ohne dass jegliches Glück eine Rolle gespielt hat.
Ja, aber man könnte ja, also das ist ja eine rein...
Das Buch ist übrigens vom Ende des Gemeinwohls.
Ja, Aber das ist ja eine reine Frage, ein Persönlichkeitsmerkmal, würde ich sagen. Inwiefern ich dankbar sein kann, oder?
Ich kann nicht
oder?
Mal sagen, ob das ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Weil das ist ja veränderbar. Also jemand, der nie dankbar war, kann ja auf einmal super dankbar werden.
Ja, aber auch Persönlichkeitsmerkmale sind ja nicht fest und streng gemeißelt. So, kannst du ja verändern. Oder?
Ja, klar. Ja. Ja,
ich meine nur, es ist ein persönlicher Wesenszug, wie dankbar ich bin. So. Es gibt, glaube ich, keine nicht Korrelation, sondern
ja, ist das andere Kausalität.
Wort? Genau, zwischen jetzt, worauf du anspielst, irgendwie wirtschaftlicher, ökonomischer Erfolg oder mein Status innerhalb der Gesellschaft und dem Maß an Dankbarkeit. So, Dankbarkeit kann man ja eh nicht messen und es ist ja auch.
Ja, wobei ich schon das Gefühl habe, dass also meine persönlichen Beobachtungen, dass diejenigen, denen es sehr gut geht, ökonomisch, finanziell, dass die tendenziell einen anderen Ton an den Tag legen. Also eine andere Herangehensweise an Menschen, aber auch an Dinge haben.
Mhm.
Ein viel forscheres Dasein. Also ist einfach meine persönliche Erfahrung mit meinem Umfeld.
Okay, aber das ist ja dann alles auf so einer anekdotischen Basis, weil gibt ja
pauschalisiert auf die Gesellschaft kannst du es jetzt nicht, ja.
Mhm.
Ich glaube, dass es gewisse Faktoren gibt, die dazu beitragen, dass man vielleicht dankbarer oder eben undankbarer ist. Aber
wie zum Beispiel?
Ich glaube, dass eine Korrelation zwischen Gesundheit und Dankbarkeit steht. Aber inwiefern das jetzt voneinander abhängig ist.
Ja, Gesundheit ist ja auch einer dieser Faktoren, die du angesprochen hast, in Bezug auf, wie selbstverständlich nehme ich etwas wahr.
Ja, genau. Ja,
so.
Ja.
Und für jemanden, der nie sonderlich krank war, der immer gesund war, Es ist wahrscheinlich schwieriger, diese Dankbarkeit irgendwie aufrecht zu halten.
Ich glaube, es ist weniger wert, weil man den Wert nicht kennt.
Aber kann man das wirklich so messen und so gegeneinander aufrechnen? Also,
ja, also ich meine, wenn man jetzt nie in der Situation war, dazu könnt ihr euch übrigens gerne die Folge mit Sebastian anhören, das ist Folge 5, chronisch krank. Wenn man jetzt nie in der Situation war, dass man gesundheitlich richtig krasse Probleme hatte, glaube ich, ist es schwieriger zu verstehen, wie viel es wert ist, dass man gesund ist, als wenn man schon in der Lage war, dass es einem richtig, richtig schlecht ging.
Genauso wie man natürlich dann auch...
Das Gleiche mit arm sein, ja.
Genau, genau. Dass man da...
Ja.
Also ich würde dir, wie du siehst, zustimmen, nur finde ich das so ein bisschen, ist es nicht sehr zielführend, das so aufzurechnen, wer jetzt mehr oder weniger dankbar ist. Also...
Ich wollte auch nur dieses Klischee einfach mal greifen, um einfach mal das darüber zu sprechen, aber wir kommen ja beide zu dem Entschluss, dass es nicht viel Halt hat.
Na, auch einfach, weil Dankbarkeit so eine persönliche Sache ist und es ist vollkommen egal, wie dankbar, also wie jemand anderes mich wahrnimmt im Sinne von meiner Dankbarkeit, so, weil das Dankbarkeit kann ja nur mir selber irgendwie was Gutes tun.
Ich glaube, das also ist das jedem so
Also klar,
bewusst?
Es wirkt auch nach außen hin so.
Ja, ja, genau.
Klar, also, aber in erster Linie ist Dankbarkeit erstmal eine Sache, die ich mit mir alleine irgendwie ausmache.
So Leute, an der Stelle möchte ich ganz kurz auf die Begrifflichkeiten Korrelation und Kausalität eingehen. Also was bedeutet das jetzt überhaupt? Weil ich hatte das auch erst im 5. Semester im Statistikmodul. Das kommt nämlich aus der Forschung bzw. aus der Statistik, die beiden Begrifflichkeiten. Korrelation bedeutet, dass es zwischen zwei Variablen einen Zusammenhang gibt. So. Kausalität bedeutet, dass es einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang gibt. Was bedeutet das jetzt aber für unser Beispiel und was ist jetzt genau der Unterschied? Ich habe die These in den Raum gestellt, dass Psyche, also mein psychischer Gemütszustand und die Frage, wie dankbar ich sein kann, irgendwie zusammenhängen könnten. Ja, also ich habe die These in den Raum gestellt, wenn es mir gut geht, könnte es ja sein, dass ich dann vielleicht auch dankbarer bin. Nun haben wir aber zwei Probleme an der Stelle. Warum es keine Kausalität sein kann, die ich da aufstelle. Ich weiß zum einen nicht, ob es mir jetzt gut geht, weil ich dankbarer sein kann, oder ob ich dankbarer sein kann, weil es mir gut geht. Also was war jetzt zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ne? Also muss ich erst in einen guten psychischen Gemütszustand kommen, um dankbarer sein zu können? Oder führt meine Dankbarkeit zu einem besseren psychischen Gemütszustand. So. Und das ist eben unklar, deswegen kann es nur eine Korrelation sein. Und dann kommt ja auch noch dazu, bei unserem Beispiel, Es kann ja auch sein, dass an dem Tag gutes Wetter ist und ich deswegen dankbarer bin, ne? Also man weiß nicht, wie viele Einflüsse noch dazu beitragen, dass eben die beiden miteinander ja korrelieren. Also es gibt ja auch weitere Einflüsse, gutes Wetter, man hatte einen tollen Tag mit Freunden. Das alles trägt ja dazu bei, dass man vielleicht dankbarer ist. Und das wurde aber möglicherweise bei der These psychischer Gemütszustand gut gar nicht berücksichtigt. So, und das ist, warum erkläre ich das jetzt so ausführlich? Das ist ein Riesenproblem in der Statistik, gerade bei psychologischen Studien, dass man die nicht reproduzieren kann. Sprich, es wird ja bei vielen Sachen, wo man dachte, boah, das ist eine Errungenschaft der Forschung, die über Jahrzehnte hinweg Revolution bedeutet. Und dann hat man versucht, diese Studien zu reproduzieren, sprich nochmal die gleiche Studie mit den gleichen Ergebnissen zu erreichen. Und hat festgestellt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also man hat die gleichen Sachen wieder durchgeführt in der Studie und hat festgestellt, da kommen andere Ergebnisse bei raus. Und meist hat auch da diese Geschichte hier eine Rolle gespielt. Sprich, dass die ForscherInnen Kausalitäten hergestellt haben, wo aber eigentlich nur Korrelationen geherrscht haben. Super spannendes Thema, führt zu weit, aber ich wollte jetzt nochmal auf die zwei Begrifflichkeiten eingehen und hoffe, es war relativ verständlich, was ich hier erklärt habe. So, wo kommt Dankbarkeit her?
Ja, das war die Frage, die mir so in den Kopf kam, als du mir gesagt hast, wir sprechen über Dankbarkeit. Und ich würde einfach mal behaupten, so, dass das aus der christlichen Prägung irgendwie kommt, unserer Gesellschaft. Also Dankbarkeit im Sinne von dem Wunsch ja irgendwie gottgerecht zu werden und nach Möglichkeit in den Himmel zu kommen. Und dementsprechend muss ich als Christ dankbar sein für das, was der Herrgott geschaffen hat, dass er mich geschaffen hat, dass er diese Welt geschaffen hat. Deswegen ist es ja auch üblich, dass man sich in christlichen Familien immer beim Abendessen irgendwie an den Händen hält.
Es gibt ja auch Lieder dazu, Kirchenlieder.
Genau, Thanksgiving und so. Wir sind dankbar für die Gaben, die du uns geschenkt hast und so weiter und so fort. Wahrscheinlich auch aus Anerkennung vielleicht einfach so, dass Gott so toll war, dass er das alles gemacht hat und erschaffen hat, aber halt auch so, um diesen Wunsch, später mal in den Himmel zu kommen, zu entsprechen. So. Ich würde sagen, in unserer westlichen Welt ist das so der Ursprung irgendwie der Dankbarkeit, soweit ich zurückdenken kann.
Okay, die Frage war ja jetzt aber, also meine ursprüngliche Frage, was führt dazu, dass ich dankbar bin oder eben nicht?
Genau, so. Und dadurch, dass du ja noch nicht säkularisierte Staatengebilde und so weiter und so hast, war diese Form von, ich sage jetzt einfach mal, christlicher Dankbarkeit halt sehr verbreitet. So. Und im Zuge dessen, dass die Kirche und die Religion so als Institution über die Jahrhunderte immer mehr abgenommen hat und dafür dann andere Sachen irgendwie hervorgetreten sind, also später war man dann vielleicht dem König dankbar, dass er so gütig war, mir Essen irgendwie auf den Tisch zu bringen oder irgendeinem anderen Form von Glaubensführern oder so. Aber du musstest ja irgendwie diese Dankbarkeit irgendwie übersetzen. So mit der Abnahme der Kirche. Und ich glaube, dadurch, dass vielen diese klare, also dieser klare Weg von Dankbarkeit fehlt durch die Abnahme an kirchlichen Institutionen und anderen Formen von Glaubensgemeinschaften, würde ich vielleicht einfach mal die These in den Raum stellen und wäre interessiert, was du dazu sagst, dass wir aktuell weniger dankbare Gesellschaften haben, als es vielleicht früher der Fall war. Weil du heute nicht weißt, wem du dankbar sein sollst.
Ich finde, also der Weg dahin ist nachvollziehbar für mich, den du gerade gemacht hast. Ist ein interessanter Gedanke. Ich komme aber von einer komplett anderen Ecke, wie so
erzähl,
oft bei
erzähl,
uns.
Ja.
vielleicht finden wir einen Common Ground. Also, wem dankbar sein, ist für mich die falsche Frage.
Mhm.
Wofür dankbar sein? Und wieso dankbar sein? Das sind ja die Fragen, die ich mir gestellt habe.
Okay.
Deswegen habe ich mit dieser Antwort nicht gerechnet.
Mhm.
Weil warum ist es für dich so wichtig, wem man dankbar ist? Also was für eine Relevanz hat für dich die Herleitung mit der Kirche in Bezug auf die Frage? Also
ja, weil du mich gefragt hattest, wo Dankbarkeit herkommt.
Ja, nee, die Frage hast du dir selber gestellt. Ich habe dich gefragt, was führt dazu, dass man dankbar ist und was nicht?
Das ist für mich, also was führt dazu, dass man dankbar ist? So, das ist für mich
die Kirche.
Also ich.
Okay.
So dieser.
Aber bist du dankbar wegen der Kirche? Also wegen?
Nein, nicht der Kirche. Also ich bin ja dann Gott quasi dankbar gewesen.
Aber bist du Gott dankbar?
Was jetzt?
Du, Kevin.
Ich?
Ja.
Ach, es geht doch jetzt nicht um mich.
Na doch.
Nee.
Wir sind doch beide jetzt nicht die Gottgläubigsten überhaupt, oder nicht?
Nee, ich nicht. Nee.
Ja, ich auch nicht. So.
Eben, und so und viele Menschen ja auch so, das meine ich ja.
Aber das ist doch das Gleiche wie die These, dass wir nichts mehr haben, dass der Gesellschaft, also dann ist doch, kann man doch deine These, dass Dankbarkeit weniger eine Rolle spielt, weil die Kirche weniger eine Rolle spielt, kann man doch sagen. Das ist ja genau das Gleiche wie, wir haben nichts mehr so richtig, woran wir glauben können, weil weniger Leute an Gott glauben.
So ein bisschen, ja. Also, der Glaube an sich wird ja nicht weniger. So, er muss sich halt nur irgendwie anders positionieren, in andere Bahnen irgendwie gelenkt werden. So. Und anstelle der Religion sind, glaube ich, bei vielen Menschen andere Dinge getreten. Und da, wo das noch nicht der Fall ist, glaube ich, herrscht dann so eine gewisse Orientierungslosigkeit und damit halt auch so ein Mangel an Dankbarkeit, weil du nicht mehr weißt, woran du glauben sollst.
Also ist Dankbarkeit für dich verknüpft mit Glaube?
Nee, nicht zwangsläufig so, aber ich muss ja irgendwelchen Umständen, die größer sind als ich selber, dankbar sein.
Warum?
Naja, wie soll denn Dankbarkeit denn sonst entstehen?
Also da kann ich nicht. Also ich.
Wie stellst du dir das denn vor?
Ich, Vanessa.
Ja.
Bin dankbar dafür, dass ich heute mir den Friseur leisten konnte.
Mhm.
So. Weil ich das Geld habe, zum Friseur zu gehen.
Okay, also es ist eine Sache, die du alleine mit dir ausmachst.
Ja. Also primär glaube ich, dass Dankbarkeit, darauf zielte ja auch die Frage vorhin ab, was führt dazu, dass man dankbar sein kann oder eben nicht?
Mhm.
Das war aufs Individuum bezogen. Und dann, also es ging jetzt gerade ja darum, was führt den Menschen dazu, Dankbarkeit zu fühlen oder eben nicht?
Mhm.
So.
Ja.
Frage.
Na, ich habe die Frage ja versucht zu beantworten.
Ja, aber also jetzt mal fürs Individuum. Wir haben es jetzt auf die Gesellschaft versucht zu bringen. Und da hast du gesagt, Glaube ist in deiner These verknüpft mit Dankbarkeit, weil die Gesellschaft verliert, also der Glaube an die Kirche vermindert sich und deswegen verschiebt sich der Glaube ja in andere Richtungen, richtig?
Ja.
So. Aber das ist ja nicht greifbar. Zumindest für mich gerade nicht.
Okay.
So, ich glaube, die Hälfte vielleicht der Zuhörerinnen weiß gerade total, was du meinst. Und die andere Hälfte sitzt wie ich da und denkt sich, hä? Also ja, ich verstehe es, aber ich hab noch keine Antwort auf die Frage bekommen.
Ja, das ist auch eine Frage, die weder ich mir persönlich schon mal gestellt habe, geschweige denn schon mal von jemandem gefragt wurde. Das macht es auch ein bisschen schwierig, darüber zu reden.
Aber jetzt nochmal zum Anfang zurück. Vielleicht probiere ich so.
Mhm.
Ist ja auch meine Aufgabe hier als Host, nochmal nochmal eine andere Lösung zu finden. Unser Problem der Kommunikation hier gerade zu lösen. Was hast du nochmal gesagt? Was bedeutet für dich Dankbarkeit? Das habe ich dich ja als erstes gefragt.
Ja, und ich weiß gerade gar nicht mehr. Also, Dankbarkeit hat für mich, wie gesagt, etwas mit Genügsamkeit zu tun. Und wie gesagt, den Umständen, also ein Gefühl von glücklich sein aufgrund der Umstände, die mich dazu geführt haben.
So, da haben wir doch aber schon den ersten Punkt, den wir aufs Individuum nehmen können. Also, wenn ich jemand bin, dem das reicht, was ich habe, vom Gefühl her jemand bin, der zufrieden ist mit dem, was er hat,
ja,
bin ich dann dankbarer als jemand, der...
Aber wem bist du dankbar?
Ich muss es doch, also ich verstehe den Gedankengang.
Also du dankst dir selber dafür?
Nein, ich beziehe meinen Dank doch nicht auf irgendjemanden.
Oder irgendwas.
Weder auf mich noch auf andere.
Aber auf irgendwas muss doch deine Dankbarkeit Bezug nehmen.
Nee, ich kann doch einfach dankbar dafür sein. Das ist ja gerade die Frage. Also ich bin, das ist doch die Frage gewesen. Du sagst, Dankbarkeit hängt in Korrelation, also in Verbindung mit Genügsamkeit.
Also, ja, nee, vielleicht, ja.
Dir reicht ein Bett zum Schlafen, du hast täglich was zu essen im Kühlschrank und das ist enough.
Na, das ist Grundbedürfnisse.
Dafür bist du dankbar. Ja, aber das ist ja auch schon was, wofür du dankbar sein kannst.
Ja, klar.
Dann bist du genügsam. Wenn du aber sagst, nee, bei mir muss es immer das Steak sein und wenn es mal nicht das Steak ist, dann ist es mir nicht genug, bin ich dann undankbarer?
Nein, einfach im Sinne von, ich bin dankbar für das, was ich habe und das ist mir genug. Also es muss nicht immer mehr sein. Es muss nicht immer.
Das habe ich ja gerade gesagt. Mit meinem Steak-Beispiel war es ja das. So.
Genau.
Ich kann dankbar sein für das, was im Kühlschrank ist, aber wenn ich heute Steak will und ich will immer das Steak, aber das Steak ist jetzt nicht da, dann reicht's mir nicht.
Einfach auf so einer Ebene, um sein eigenes Verlangen vielleicht einfach zu reflektieren. Darum geht's ja dabei. Dass man das Verlangen, Verlangen richtet sich ja immer nach etwas, was man nicht hat. So, und Dankbarkeit steht dem ja gegenüber, um quasi von außen dir zu sagen, ich weiß, du hast dieses Verlangen nach dem, was du nicht hast, aber schau vielleicht mal für einen Moment auf das, was du schon hast, was vielleicht früher mal dein Verlangen war und was jetzt quasi in deinem Besitz Kreis.
Ja, und jetzt können wir den Kreis schließen. Du hast gesagt, Dankbarkeit steht für dich in Verbindung mit Genügsamkeit und Zufriedenheit. Und wenn ich immer der bin, dem es nicht ausreicht, was er schon alles hat, bin ich ja auch unzufriedener. Verhalte ich mich dann auch automatisch, beziehungsweise ist es erwartbar, dass ich mich dann auch automatisch undankbarer verhalte?
Frage? Wenn ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich habe, sondern mich mein Verlangen so sehr quält, dass ich...
Du sprichst schon von Qual, das ist schon interessant.
Naja, klar, wenn, würde ich schon sagen, wenn das Verlangen so stark ist, dass ich keine Dankbarkeit mehr empfinden kann.
Und da wäre jetzt die Frage, woher kommt es, dass ich keine Dankbarkeit empfinden kann für das, was ich habe? Weil ich glaube, so geht es allen von uns regelmäßig. Dass man sich denkt, ich brauche noch dit und dit.
Ja, was genau meinst du?
Der Gedanke in unserer Gesellschaft ist doch immer größer werden, dieses, wenn ich das und das erreicht habe, dann ist es genug.
Ist dann das ist dein es wieder Gefühl, nicht genug. Oder
was? Nee, das ist, ich würde schon sagen, dass das von der Leistungsgesellschaft mittlerweile ein getriebener Gedanke ist. Ne, immer dieses von Ziel zu Ziel hecheln. Und sagen, ja, wenn ich das hab, dann reicht's. So.
Naja, das kommt ja von der Wachstumslogik an sich. Das
ja, ist, aber kann ich dann, wenn ich diese Gedanken verfolge und immer auf der Jagd bin, noch dankbar sein?
Ich glaube schon. Ich glaube, wenn man sich selber darin übt und die Kirche beziehungsweise die Religion war eben eine Form von Dankbarkeitstraining gewissermaßen. Also wenn ich in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen bin, in dem Dankbarkeit viel praktiziert wurde, glaube ich, fällt es mir leichter, dann im späteren Leben auch Dankbarkeit zu empfinden. Und dadurch ergibt sich natürlich vielleicht auch dein Gefühl, dass es heutzutage Menschen schwieriger fällt, diese Dankbarkeit für das, was man schon hat, zu empfinden.
Aber ich kann ja auch katholisch erzogen sein und wirklich gläubig und trotzdem undankbar und mich gegenüber meinen Mitmenschen furchtbar verhalten.
Natürlich, natürlich, natürlich.
Also ich kann ja trotzdem mit all diesen ich kann ja jeden Tag abends beten und trotzdem mich tagsüber wie ein Wichser verhalten.
Du musst ja gar nicht beten, du kannst ja auch einfach...
Also am Tischgebet danken für die Speisen, die ich auf dem Tisch habe und
genau.
Dann...
kann ja auch sein, dass du deinen Eltern dankbar bist und jeden Abend sagst, Mama, Papa, ich danke euch, dass ihr mich so erzieht, dass ihr mir dieses Essen schenkt.
Was für eine Rolle spielt das? Ich will ja jetzt darauf hinaus... Der gläubige Mensch, der abends sein Tischgebet macht, weil er das schon immer so gelernt hat.
Mhm.
Wie viel ist das Tischgebet noch wert, wenn er tagsüber ein Wichser ist? Also wie viel ist meine Dankbarkeit um das Essen oder meine Familie, dass ich abends einmal am Tag ausspreche, wert, wenn ich tagsüber mein Verhalten nicht dementsprechend anpasse?
Ich würde sagen, gutes Verhalten ist gut und schlechtes Verhalten ist schlecht. Also,
aber ist jemand, der
einmal am Tag dankbar ist, ist für ihn immer noch besser, als wenn er gar nicht dankbar ist.
Aber kommen wir mal zur nächsten Frage, die jetzt gerade da gut reinpasst. Wenn ich mit anderen Menschen, wie formuliere ich es am besten? Ich bin jemand, der dafür bekannt ist, beziehungsweise sich den Ruf erarbeitet hat, nicht sonderlich nett zu meinen Mitmenschen zu sein.
Mhm.
Bin ich dann undankbar?
Meinen Mitmenschen gegenüber? Für das, was sie tun, oder was?
Ja, also einfach dein Gefühl dazu. Hast du das Gefühl?
Wenn ich sie nicht nett behandle?
Ja.
Ich würde sagen, da kann man durchaus behaupten, ja, da besteht vielleicht irgendwie ein Zusammenhang. Wenn ich meine Freunde schlecht behandle, obwohl sie mir eigentlich Gutes tun, so, dann müsste ich ihnen ja eigentlich auch dankbar sein. So. Und ja. Dankbarkeit drückt sich ja dann nicht nur in persönlicher Zufriedenheit aus, sondern auch in meinem Verhalten gegenüber anderen. Und wenn ich Freunde habe, die mir Gutes tun, dann bin ich dankbar, dass ich vielleicht irgendwie mit ihnen reden kann, mit ihnen Spaß haben kann oder so. Und dementsprechend würde ich sie auch gut behandeln. Also ist meine klare Logik.
Aber hast du das Gefühl, dass Dankbarkeit auch mit dem psychischen Befinden zu tun hat? Also dass es eine Verbindung gibt zwischen wie gut fühle ich mich und wie dankbar kann ich sein?
Naja, ich habe ja schon relativ am Anfang gesagt, dass es ein rein persönliches Ding ist, Dankbarkeit und halt ein Persönlichkeitsmerkmal. Also logischerweise hat es dann natürlich auch viel mit meiner eigenen Psyche zu tun.
Okay.
Und das meinte ich halt, da kann man ja dann ganz einfache Psychologie drauf anwenden. Wenn ich von Kindestagen schon vorgelebt bekommen habe, also dieses Verhalten auch vorgelebt bekommen habe, stets dankbar zu sein, anderen Menschen gegenüber dankbar zu sein oder wem auch immer dankbar zu sein, dann prägt mich das natürlich. Ne?
Ja.
So, und dadurch erhöht sich die Chance, dass ich im späteren Leben dann, auch wenn sich meine Umstände vielleicht ändern sollten, ich eine höhere Chance habe, weiterhin dankbar zu sein.
Das meinte ich vorhin mit diesem Gedanken. Wenn ich immer als Kind gelernt habe, ich will, ich will, ich will. Ne? Wir versuchen...
Also erstmal ein Verlangen ist ja was ganz Natürliches.
Naja, aber ich wollte auf die Formulierungen hinaus.
Mhm.
Wenn ich will, ich will, ich will, immer okay war und nicht ich möchte bitte. Also wenn du in Kindheitstagen schon, wie du selber sagst, auch rhetorisch dankbarer erzogen worden bist.
Dankbarkeit vorgelebt bekommen.
Dankeschön,
habe.
Ja, ne, dass man sich für Sachen, für selbstverständlich, für was manche selbstverständlich empfinden, trotzdem Danke sagt. Ich muss überlegen, ich hatte letztens eine Situation, da sagte jemand zu mir, warum bedankst du dich denn ständig? Da dachte ich mir, warum denn nicht?
Hm.
Ja? Also so dieser Vorwurf, warum sagst du denn ständig Danke?
Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, wie man persönlich auf die Welt blickt. Weil,
ja, okay.
Wenn ich ein beschissenes Leben führe, fällt es mir, glaube ich, einfach auch schwerer, noch meine Dankbarkeit aufrechtzuerhalten.
Das Gefühl habe ich, also ich glaube, dass das ist tatsächlich vielleicht sogar Ja, also kann
weil wenn ich, persönlich,
teilen.
Wenn ich persönlich wahrnehme, dass alle mich schlecht behandeln, dass ich...
Na gut, das ist ja der Blick auf die Welt.
Eben, so. Und wenn mein Blick auf die Welt sehr negativ ist, dann habe ich ja so gesehen gar keinen Anlass für irgendwas dankbar zu sein.
Selbst auch
für
eine Prophezeiung. Ne, wenn ich immer, also wenn ich überall nur das Schlechte sehe, dann sehe ich ja auch, dann kann ja auch nur das Schlechte passieren. Weil du hast ja gar nicht das Auge, gar nicht den Blick für die guten Sachen.
Ja.
So.
Mhm. Ja, es ist eine persönliche Frage. Inwieweit?
Ich habe dazu. Kommen wir gleich zum. Beende erstmal den Punkt.
Ich würd sagen, Dankbarkeit ist ja quasi dann wie so eine Brille durch die man die Welt sieht.
So, jetzt kommen wir langsam mal zu einem Common Ground.
So, du hast so einen Ist-Zustand, so wie dein Leben gerade ist.
Ja.
Und entweder ich kann ihn durch die undankbare Brille sehen und sagen, ja, es reicht noch nicht, es ist nicht gut oder alle wollen mir Schlechtes, was auch immer. Oder ich habe die dankbare Brille, halt vielleicht auch einfach schon durch Prägung und so weiter und so fort und sage, okay, ich bin dankbar für das, was ich habe, dass ich lebe, dass ich gesund bin, dass ich Essen auf dem Tisch habe und so weiter und so fort.
Ich finde, da spielt das Umfeld eine unfassbar große Rolle. Gar nicht mal. Ich glaube, die Prägung ist gar nicht mal, spielt auch eine Rolle, sicherlich. Aber ich glaube, das Umfeld, mit dem du dich täglich umgibst, ist viel relevanter.
Ich glaube, das ist wie bei allen Persönlichkeitsfragen, dass es, glaube ich, so ein 30-30-30-Verhältnis ist von ganz frühkindlicher Prägung. Ich glaube, die Verhältnisse sind ein bisschen anders. Aber jedenfalls deine genetische Konstitution spielt da ja mit rein, deine ganz frühkindliche Prägung und dein Umfeld. Vor allem auch Umfeld in Entwicklungsphasen, aber auch dein aktuelles Umfeld. So, das sind so die Faktoren.
Aber man muss ja nur mal an seine Rollenbilder denken. Ne? Ich kann ja der liebste, liebevollste und dankbarste Vater sein und auf der Arbeit unter meinen ganzen CEO-Freunden bin ich dann auf einmal nicht mehr, weil der Raum es gar nicht hergibt. Daran denke ich gerade so, ne? Also auch an die Verbindung zwischen dankbar sein können aufgrund des Rollenbildes, welches du hast.
Okay, also du willst jetzt in ein Sozialgefüge rein und darin aufgrund der Konstitution dieses Systems ist es schwieriger, Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, weil die Akteure darin nicht dankbar sind? Oder wie genau meinst du das? Weil du könntest könntest du ja trotzdem dankbar sein. Weil, wie gesagt, das ist ja auch eine rein persönliche Sache.
Ja, kannst du, aber die eine Sache ist dankbar.
Sieht man ja häufig vielleicht irgendwie bei, stell dir vor, gehst ins Restaurant und da sitzen irgendwie so 5 Typen, die jetzt keinen guten Eindruck machen. Und dann kommt die Bedienung und 4 davon pöbeln die an, aber es gibt trotzdem so den einen, der sich bedankt und so weiter und so fort. Ich denke, das ist so ein Bild, das.
Ja, genau, aber das ist halt das Ding, bin ich innerlich dankbar oder kann ich es auch nach außen hin zeigen? Und das meine ich, dass es ja auch vielleicht manchmal schwer ist, Dankbarkeit zu zeigen, obwohl man sie eigentlich fühlt, weil das Umfeld Peer Group es schwer macht.
Ja, aber mir persönlich fällt da jetzt gar nicht so aus persönlicher Erfahrung irgendwas ein, wo das mal der Fall war, wo ich irgendwie Dankbarkeit ausdrücken wollte, aber mein Umfeld das nicht zugelassen hat. Also müsste mir mal ein Szenario geben, wo das irgendwie stattfindet.
Ja, also bei mir auf der Arbeit ist es so gewesen, dass ich schon das Gefühl hatte, je dankbarer ich war, umso luschiger wurde ich wahrgenommen.
Weil Dankbarkeit als Zeichen von Schwäche irgendwie. Ja. Ja,
das hast du schön gewordet, ja. Mhm. Also es ist, man wird, ich habe für mich persönlich die Erfahrung gemacht, wenn du freundlicher, liebenswürdiger und liebenswürdig im Sinne von aufgeschlossen und dankbarer bist, dann fällst du auf als diejenige, die sich nicht durchsetzen kann.
Richtig, du bist ja dann du agierst ja als Fehler im System, weil das System ist ja, wie gesagt, darauf ausgelegt, sich immer mehr zu vermehren. Ne? Ja. Wachstumslogik und so weiter und so fort. Und damit einhergehend, wenn du immer mehr brauchst, und geht damit ja auch einher, dass dein Verlangen nach immer mehr
steigt.
So.
Das war ein total schlimmes Gefühl. Also weil,
glaube ich,
wenn du jemand bist, der ja immer mit dem Freudestrahlen aufs Leben geguckt hat, war es für mich unfassbar. Das Schlimmste daran war, dieses der Alien zu sein, weil man irgendwie normal ist. Also in meinem Weltbild ist normal sein eben genau dieses aufgeschlossene, nette Liebe. So, und da wirst du halt, von den einen wirst du belächelt, von den anderen bist du, bei denen bist du auch meistens die naiv ist.
Ja.
Bei den anderen wirst du verachtet, weil die das selber nicht so wahrnehmen und auch selber so nicht sind, ne? So dieses, ja, mit ihrer Freundlichkeit will sie sich einschleimen und so weiter. Also die Taktierenden sehen es als ja, Dankbarkeit im Sinne von berechnendem Handeln, um weiterzukommen. Das ist total schlimm.
Naja, weil wie gesagt, Dankbarkeit bedeutet ja, zufrieden mit dem zu sein, was man hat.
Ich finde dankbar, also für mich bedeutet Dankbarkeit auch, nichts zurückzuerwarten.
Mhm.
Dankbarkeit ist für mich ein Gefühl, was damit verbunden ist, dass ich von dem anderen keinen Gegengefallen erwarte.
Weil diese egoistische Komponente wegfällt.
Ja, wenn ich mich wirklich dankbar fühle, dann erwarte ich vom Gegenüber keinen Gefallen oder Gegengefallen oder irgendwas. So, wenn ich etwas aus tiefstem Herzen gerne tue, dann will ich dafür nichts zurück. Und die Frage ist jetzt, kann man denn dankbar sein, wenn man immer einen Gegengefallen erwartet? Also kann ich, angenommen, ich mach für dich, jetzt wären wir wieder bei der Arbeit, ich mach für dich eine Aufgabe, die du nicht schaffst. Und,
also ich bitte dich, könntest du das erledigen? Ich krieg das nicht hin.
Genau, dann mache ich das. Und du dankst mir.
Ja.
Und jetzt gibt es zwei Szenarien. Entweder du erwartest dann beim nächsten Mal, dass ich es wieder mache. Ist das dann auch dankbar? Wenn man mit einer Erwartungshaltung reingeht, dass der andere es zum Tun hat. Und ist es dankbar, wenn ich sage, ja, beim nächsten Mal erwarte ich aber auch von ihm, dass er mir auch hilft? Kann man bei den beiden Szenarien von Dankbarkeit sprechen?
Kommt ganz drauf an. Also ich glaube, es gibt sowohl das, wo du in dieser Situation dankbar erscheinen kannst, als auch, dass du nicht dankbar erscheinen kannst. Weil ich kann ja von dir erwarten, dass du es jetzt nochmal machst und dir trotzdem dankbar sein. Also spricht ja nichts dagegen, oder?
Das ist eine ehrlich gemeinte Frage. Also darauf gibt's ja keine, das ist ja nur eine philosophische, unser ganzes Gelaber ja gerade ist philosophisch. Also,
naja, im Sinne, ich glaube.
Da muss ja jeder seine eigene Antwort finden.
Ich glaube, es kommt dann drauf an, wie es von dir wahrgenommen wird.
Und darauf will ich ja hinaus. Also.
Es ist ja nur eine Wahrnehmungsfrage. So, du, guck mal, du könntest ja, wir könnten uns ja beide jetzt eine Person ansehen und könnten zu dem unterschiedlichen Schluss kommen, dass ich sie als dankbar wahrnehme und du sie als undankbar wahrnimmst.
Mhm.
Von daher ist es ja.
Weil wir es an anderen Faktoren bemessen, ja, okay.
Genau.
Ja.
Das ist ja auch eine Realitätsfrage einfach.
Wie meinst du das?
Naja, im Sinne von persönlicher Wahrnehmung.
Da. Ja, naja, genau. Was definiere ich als Dankbarkeit, ja. Mhm.
Es gibt ja keinen objektiv messbaren Wert an Dankbarkeit. Du kannst
deswegen schwurfeln wir, also deswegen rudern wir ja auch die ganze Folge lang schon so rum.
Es gibt
eben für uns beide nicht den Moment in dieser Folge, wo man sagt, ja, du hast vollkommen recht, so ist es.
Ja, es ist keine wissenschaftliche.
Dankbarkeit ist keine Empirie.
Also ich weiß nicht, ob du dir Forschung zu Dankbarkeit angeguckt hast, weil ich weiß nicht, oder ob es sowas überhaupt gibt.
Ich habe keine Ahnung, nee, habe ich nicht. Weil
bis dahin ist es erstmal nur eine rein philosophische Frage.
Ich glaube, das ist sicherlich, also was man bestimmt erforschen könnte, ist, wie Dankbarkeit mit psychologischen Zuständen zusammenhängt. Also wenn ich depressiv bin und dann ist es ja auch so, dass ich nicht
ob
mehr...
Ob man im Gehirn irgendwie nachweisen kann,
naja, auch, dass ich
irgendwelche Hinweise darauf, wie sich Dankbarkeit anfühlt oder so. Aber Dankbarkeit an sich kann sie jetzt nicht messen, kann sie jetzt nicht sagen, ja, das war jetzt so eine 0,5 Dankbarkeit so, und der andere hat aber so 0,8 gemacht.
Das ist und bleibt ein Gefühl, ja.
Eine subjektive Wahrnehmungssache. Und dementsprechend kann ich von dir etwas verlangen und mich danach bedanken und entweder hast du das Gefühl, ey, das war gerade sehr aufrichtig, nett und dankbar oder ey, das war überhaupt nicht dankbar.
Dann mal jetzt die persönliche Frage an dich. Wenn ich, lass nicht locker, das Szenario, was ich gerade beschrieben habe, würdest du es als dankbar empfinden, wenn du das Gefühl hast, ich erwarte beim nächsten Mal wieder von dir, dass du meine Aufgabe erledigst und danke dir trotzdem. Danke, Kevin. Aber beim nächsten Mal will ich, dass du es genauso
machst. Das kommt immer auf das Wie an. Also,
Für mich wäre es falsch. Also in meinem Gefühl, wenn ich das Gefühl hätte, er würde es beim nächsten Mal wieder erwarten, dann würde ich die Dankbarkeit nicht ernst nehmen.
Mm.
Weil es eben meinen Werten widerspricht.
Also, ich kann...
Deswegen frage ich, wie du dazu stehst.
Also, das kann so sein, dass ich sage, ich finde das eigentlich so gesehen nicht gut, dass er mich das dann nochmal machen lässt, oder du mich das dann nochmal machen lässt. Aber ich kann dich ja trotzdem als dankbar dafür empfinden. Also das ist ja eine...
Und ich, also wie, mir widerspricht, bei, für mich widerspricht es dieser These der Genügsamkeit. Weil wenn mir das genug wäre, dass du das diesmal gemacht hättest, dann hätte ich nicht schon im Hinterkopf, dass du beim nächsten Mal wieder tun wirst.
Ja, du spielst jetzt so auf so eine persönliche Absicht ab, aber die kann ich dir ja nur unterstellen in dem Sinne. Und ich muss ja am Ende beurteilen, als wie dankbar ich dich empfinde.
Ja.
So, und was deine Motive sind, das darüber kann ich ja nur mutmaßen. Und wenn ich dich trotz der, also ich kann dich ja als dankbar wahrnehmen, obwohl du selber das Gefühl hast, ich bin gerade total undankbar zu ihm. Also okay. Ich verhalte mich, du fühlst dich, als wenn du dich wie ein Arschloch gegenüber mir verhältst und ich kann dich ja trotzdem als nett und dankbar empfinden. Das ist ja gar nicht ausgeschlossen. Zwei Menschen können unterschiedliche Wahrnehmungen haben.
Okay, damit schließen wir diese Diskussionsrunde und kommen zum nächsten Punkt.
Okay.
Ich habe mir heute Morgen in meiner Mußezeit was zusammengedichtet.
Aha.
Ja.
Okay.
Eine Packung Chips als Haupt Ah nee, ich habe schon falsch angefangen. Muss ich nochmal, ich habe die zweite Strophe vorherzeit.
Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ey, hau einfach raus.
Ich bin einer von 14 Millionen hier. Im Winter werde ich bestimmt frieren. Eine Packung Chips als Hauptmahlzeit stellt man mir durch Hartz IV bereit. Die Taschen leer, Briefkasten voll. Denn als wäre das nicht schon genug, straft man mich dann zu allem Hohn, statt mir zu helfen, rauszukommen. Dann noch fröhlich mit Sanktionen. Wer bin ich?
Ein Sozialhilfeempfänger?
Ich bin einer der 16,6% der Deutschen, die in Armut leben.
Mhm.
Und das war jetzt die Einleitung zu der Frage, wie dankbar kann ich in dieser Position dem Staat sein?
Dem
Sozialstaat Deutschland, der wir ja sind.
Mhm.
Ja, ich möchte kurz nochmal für die ZuhörerInnen eingrenzen. 16,6% der Deutschen sind ungefähr 60 Fußballfelder. Nein, jeder Sechste. Jeder Sechste in Deutschland ist laut dem Armutsbericht von der Paritätischen im Jahre 2021 von Armut betroffen gewesen.
Mhm, armutsbetroffen, ja.
Jeder Sechste, das ist verdammt viel.
Was heißt das in Zahlen? Hast du das parat?
14 Millionen.
Nee, einkommensmäßig. Also wie viel Geld du zur Verfügung
Armutsgrenze,
hast im Monat?
Ich meine, die Armutsgrenze sind 1.200 Euro.
Netto zur Verfügung im Monat?
Ja.
Okay.
Ja.
Und jeder Sechste hat das oder weniger?
Ich.
Okay.
Du kannst schon mal meine Frage dir Gedanken machen und laut äußern. Nochmal die Frage. Wie dankbar kann ich dem Staat noch sein, dem Sozialstaat Deutschland, der Regierung und der Politik, wenn ich jemand bin, der in Armut lebt?
Soll ich mir noch Gedanken machen oder schon antworten?
Nee, du kannst antworten. In der Zeit gucke ich nochmal nach der Zahl.
Nö, also ich kann jeden verstehen, der absolut gar keine Dankbarkeit dem Staat gegenüber empfindet. Also, naja, es ist die Aufgabe des Staates, Armut zu verhindern. Und wenn er der Aufgabe nicht nachkommt, mich quasi als Einzelnen zurücklässt, bei welchen Umständen auch immer das passiert ist, dann kann ich komplett verstehen, warum ne, persönliche Perspektive, ich da keine Dankbarkeit empfinde. Also.
Kleinen Moment.
Mhm.
So, die Dankbarkeitsgrenze. Hier,
ne? Ja, ja.
Okay, ich hatte mich vorhin verlesen. Monatliches Nettoeinkommen von 781 Euro oder weniger pro Person gilt die Person als arm. Ich glaube, mein Wert war für zwei Personen.
Mhm. Mhm. Guck mal. Ist auch gar nicht so relevant.
Hm. Insofern relevant, als dass ich jemanden in meinem Familienkreis habe, der eine Ausbildung macht und der bekommt 700 Euro Ausbildungslohn.
Du, also...
Das ist unter der Armutsgrenze.
Ja, also früher musste man sich ja wirklich noch umhören, um jemanden zu finden, der armutsbetroffen ist. Aber ich glaube heutzutage, wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, dann ist man, glaube ich, erschrocken, wer alles im eigenen Umfeld davon betroffen ist. Vielleicht sogar man selber, obwohl man es gar nicht wusste. Also ich habe damals, als ich ein bisschen rumgejobbt habe, so teilzeitmäßig, so da habe ich offiziell, war ich da auch armutsgefährdet.
Ja.
Trotz Einkommen, ja.
Ich habe die Folge, verlinke ich natürlich auch, Neue 20er gehört, wo sie auch über Wälzer und Brechts Buch sprechen. Mhm. Das ist, glaube ich, Salon gewesen. Mhm. Und da hat Stefan erzählt von einem Bericht. Da schrieb derjenige, er kauft sich, deswegen in meinem Gedicht, in Anführungszeichen, er kauft sich eine Packung Chips, um damit zwei Hauptmahlzeiten zu überbrücken. Mhm. Und davon wird er zwei Mahlzeiten lang satt.
Ja, das ist gab's noch irgendein, warte, lass mich kurz überlegen, erzähl du, ich muss kurz überlegen, was
der Regelsatz von Hartz IV sieht 35 Euro in der Woche vor für Essen.
Ja, und der
35 Euro, die verfressen wir am Tag.
Die schockierendste Info fand ich eigentlich, dass die Hersteller von Aufbackbrötchen,
ja, genau,
die mittlerweile so produzieren, dass man die auch roh essen kann. Weil es Leute gibt, die sich nichts anderes leisten können, als für 35 Cent Aufbackbrötchen zu holen und die keinen Ofen haben.
Ja.
Haben wir es mit armutsbedingter Mangelernährung zu tun, um die sich der Autor Martin Rückert der Frankfurter Rundschau kümmert. Und er greift hier Tweets eines Ilian Feuerbringer auf. Für eine gesunde Ernährung mit regelmäßig Obst und Gemüse bräuchte er 65 Euro pro Woche. Die hat er nicht. Feuerbringer, Mitte 20, aufgrund einer Behinderung arbeitsunfähig, lebt von Grundsicherung. Das sind 449 Euro im Monat für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke. Sind davon etwas mehr als 5 Euro am Tag vorgesehen. Also rund 36 Euro die Woche, theoretisch. Feuerbringer bedient sich vor allem bei Lebensmitteln, die kurz vor dem Ablauf stehen und zum Sonderpreis verkauft werden. Zitat, in den Wochen, in denen Butter dabei ist, kaufe ich Kartoffeln dazu und habe 3 bis 4 Abende warme Mahlzeit damit abgedeckt. Muss er Waschmittel nachkaufen, reicht es nur für Nudeln. Und manchmal nimmt er eine Tüte Chips für unter 1 Euro. Zitat, die ersetzt mir 2 Mahlzeiten, wenn es sein muss.
Das ist die Realität, ja. Und ja. Das macht mich immer trauriger, wenn ich dann, also an diejenigen unter euch, das ist überhaupt kein Vorwurf, ich freue mich, wenn vielleicht sogar welche unter euch sind, die bis jetzt noch gedacht haben oder behaupten, als Hartz-IV-Empfänger sind Sozialschmarotzer und nehmen den Staat aus. Die Mehrheit derjenigen, die Hartz-IV beziehen, leben auf der Seite mit den Aufbackbrötchen. Ohne Ofen oder mit der Tüte Chips für 2 Mahlzeiten. Also
muss ja gar nicht so drastisch sein, ja? Aber...
Nee, ich möchte ja nur das Bild zeichnen. Mhm. Also die absolute Minderheit sind Leute, die das System ausnutzen. Die gibt's auch, ohne Frage. Es gibt auch die Leute, die genau wissen, wo sie noch jeden Cent rausholen können. Aber das ist nicht die Mehrheit, die von Sozialleistungen betroffen ist in diesem Land.
Mhm. Ja, das sind ja... was im Armutsbericht ja auch steht, da geht es ja gar nicht nur um die Leute, die Sozialhilfe empfangen. Da geht es ja auch einfach um die Leute, die in Arbeit sind oder in irgendwelchen Maßnahmen oder so weiter und so fort und die trotzdem zu wenig haben zu leben.
Ich habe mit meiner Friseuse gesprochen. Wir haben uns über die Preisdynamiken unterhalten in ihrem Salon. Und da hat sie total zynisch, aber auch wirklich mit der Selbstverständlichkeit, naja, wir wollen ja auch irgendwann mal 13 Euro Mindestlohn bekommen, wo ich sage, es hat sie mit einer Selbstverständlichkeit erzählt. Es ist unfassbar. Die stehen sich den ganzen Tag die Beine in den Bauch.
Mhm.
Die stehen den ganzen Tag mit gekrümmtem Rücken. Ich will nicht wissen, was das beim Rücken macht mit einem. Wenn du da den ganzen Tag im Friseursalon stehst, nicht für nicht mal 13 Euro.
Und jetzt, jetzt mal die Kurve wieder zu kriegen zum Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit funktioniert ja in beide Richtungen. Also ich kann die Friseurin dann komplett verstehen, dass sie der Gesellschaft, der Regierung oder wem auch immer überhaupt nicht dankbar gegenüber ist. Weil andersrum zeigt die Gesellschaft ihr ja auch nicht die Dankbarkeit. Weil nur sie erfüllt eine wichtige Sache, eine wichtige Funktion in der Gesellschaft. Jeder von uns muss zum Friseur. Jeder weiß, wie gut man sich nach einem Friseurbesuch fühlt und so weiter und so fort. Und wir danken ihr damit, dass sie in Armut leben muss.
Aber wir können doch gar nichts dafür. Also erstmal, wir als du und ich als Kevin und Vanessa.
Nee, ich meine wir als Gesellschaft.
Ich bin meiner Friseuse unglaublich dankbar. Mhm. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Punkt. Wie viele, also ich bleibe im kosmetischen Bereich, aber wie viele von Armut betroffene oder an der Armutsgrenze nagende Menschen, nicht mal in Armutsnähe lebende Menschen, können sich aktuell die Fußpflege alte Menschen nicht mehr leisten, weil sie irgendwo anfangen müssen zu sparen aufgrund der Gaspreise und so weiter, Inflation. Obwohl es für die nicht nur ein Wohlfühlbedürfnis, klar, aber für die ist es auch eine medizinische Maßnahme mittlerweile. Mhm. Wie viele Leute, und da bin
das
ich.
Das ist sehr gut, dass du gerade, wolltest du noch einen Punkt?
Genau, da bin ich bei dem Punkt, dass ich sage, wir können es ihr als Gesellschaft auch überhaupt gar nicht danken, weil sich viele können sich ja nicht mal mehr leisten, diese Preise zu bezahlen. Wir haben ja insgesamt dieses Preisproblem. Ne? Wenn die Friseuse und die Kosmetikerin und wer auch immer die Löhne bekommen würde, die sie verdienen, dann könnten sich aber auch noch mehr Leute das ja gar nicht mehr leisten. These.
Mhm. Meinst du jetzt, wenn sie einfach die Preise erhöhen würde?
Na, wenn der Friseursalon nebenan die Preise erhöht.
Ja.
Das ist ein Unternehmen, was sich gerade so rechnet.
Mhm.
Klein- bzw. Mittelstandsunternehmen.
Mhm.
6, 7 Beschäftigte.
Ja, ja.
Wenn die die Preise jetzt so erhöhen, dass sie ihren Leuten vernünftige Löhne zahlen, dann kann aber keiner mehr kommen.
Weil die Leute selber zu wenig Geld bekommen.
Ja.
Ja. Ich fand's gut, dass du meintest, es ist eine medizinische Maßnahme, weil ich war so im Kopf war ich sofort bei der Alten- und Krankenpflege. Generell beim ganzen medizinischen Bereich, der ja auch extrem ausgebeutet wird, im Sinne von Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort.
Mhm.
Und dem sind ja, glaube ich, auch die meisten Menschen dankbar. Die würden, wenn du sie fragst, bist du den Leuten, die im Pflegebereich arbeiten, dankbar. So, ja. Wir haben sie jetzt auch Corona, ne, für die Leute klatschen und so weiter. Das ist ja irgendwie auch ein Ausdruck von Dankbarkeit gewesen.
Ja.
So. Aber genauso wäre es ja auch ein Ausdruck von Dankbarkeit, wenn man sich dann dafür einsetzt, dass diese Leute auch unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten.
Aber was, dafür müssten ja Maßnahmen ergriffen werden, die nicht in unserer bei der Kevin und Vanessas Hand liegen. Weil, wie gesagt, nochmal, wenn der Friseur jetzt nicht mehr 120 Euro kostet, sondern 200 Euro, dann kann ich es mir auch nicht mehr leisten. So, was tue ich jetzt?
Naja,
was tue ich jetzt als Teil der Gesellschaft? Dafür, dass meine Friseuse gut bezahlt wird, aber ich trotzdem noch dahin gehen kann, um als Kunde dafür zu sorgen, dass sie auch bezahlt werden kann.
Naja, willst du jetzt über das reden, was ich meinte, oder über das, was du meintest?
Nee, ich glaube, wir reden über das Gleiche.
Glaubst du?
Ja, mach mal deinen Punkt.
Naja, ich meine, wie es ja diverse Organisationen, die sich für bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege einsetzen, gesagt haben, Klatschen und Dankbarkeitsbekundungen sind schön und gut. Das ist schön. Aber das bringt am Ende nichts, wenn sich dann niemand für uns einsetzt auf politischer Ebene. Das heißt, ist es nicht vielleicht das viel größere Zeichen der Dankbarkeit, sich für die Arbeitsbedingungen und die Bezahlungen der Friseurin einzusetzen, als ihr zu sagen, ich bin dir so dankbar, dass du das machst. Weil genau das ist ja das Perfide, was ja auch im Kapitalismus so wunderbar praktiziert wird, dass du den Leuten sagst, ja, wir sind unglaublich dankbar, dass ihr das hier macht. Aber wollt ihr höhere Löhne? Na, ihr wisst doch.
Du wolltest noch einen Punkt machen.
Ja, weil du ja jetzt von dir aus darauf zu sprechen gekommen bist, inwieweit ich als Armutsbetroffener irgendwie dem Staat dankbar sein kann oder wem auch immer. Und ich vorhin ja den Punkt machen wollte, dass Dankbarkeit sich ja irgendwo hinrichten muss. Also zu wem, also ich bin jemandem oder ich bin etwas dankbar. Einfach um nochmal klarzumachen, dass Dankbarkeit nicht in sich selbst irgendwie entstehen kann, also in dir irgendwie aus dir heraus und nur dir gegenüber, sondern dass wie jedes andere Gefühl, jedes andere Gefühl ist nur im Zusammenspiel mit anderen Menschen entstehen kann. Dadurch ja auch einfach eine hochsoziale Ebene irgendwie hat. Und dementsprechend Dankbarkeit erst entsteht, wenn ich jemand anderen habe, dem ich dankbar sein kann. Und sei es der Freund, sei es Gott, sei es der Staat, sei es die Zivilgesellschaft. Kannst auch, wenn du jetzt nicht mehr den Glauben irgendwie an Gott hast, du kannst ja auch, also Naturalisten sind ja der Natur zum Beispiel dankbar irgendwie, dass es sie so gibt, ne, dass sie uns Essen zur Verfügung stellt quasi und so weiter und so fort. Ja, den Punkt würde ich einfach nochmal machen, weil du es ja jetzt auch von dir angesprochen hast und ich glaube, vielleicht geht da jetzt so ein Licht auf bei dem einen oder anderen.
Bling! Das war das Licht. Wir knüpfen nochmal, weil du ja heute jetzt zufälligerweise nochmal hier bist, an unsere letzte Folge an, das Büro.
Ja.
Welche Rolle spielt Dankbarkeit im Büro bzw. auf der Arbeit?
Na, wir hatten es ja schon versucht, so ein bisschen anzusprechen mit diesem Kollegen, ich bin dir dankbar, du bist mir dankbar, Ding und so. Und im Büro gilt natürlich das, was größer auch gilt. Im Büro arbeitest du für ein Unternehmen, für deinen Chef. Und dieser Chef und das Unternehmen ist dazu verpflichtet, seinen Profit zu maximieren. Das heißt, von Grund auf kann ein Unternehmen nicht dankbar sein. Weil Dankbarkeit würde ja bedeuten, dass es zufrieden ist mit dem, was es hat. Das Unternehmen muss aber stets nach mehr streben. Es muss stets wachsen, weil es sonst verdrängt wird von anderen Unternehmen, die noch mehr wachsen. So. Dementsprechend ist Dankbarkeit nicht sehr gern gesehen, würde ich behaupten, in der Unternehmenswelt und damit in der Arbeitswelt. Und wie war die Frage? Nochmal.
Welche Rolle spielt Dankbarkeit auf der Arbeit?
Ach so, nichtsdestotrotz, und das war ja, glaube ich, auch die Essenz der letzten Folge, kann trotzdem jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich das Bestmögliche irgendwie rausholen, die größtmögliche Menschlichkeit an den Tag legen und dementsprechend auch die größtmögliche Dankbarkeit. Also auch wenn die Umstände es vielleicht schwer machen, weil wie sollst du deinem Chef dankbar sein, wenn er dich schlecht bezahlt, wenn er dir Arbeit aufbürdet noch und nöcher, dir keinen Urlaub gewährt, dem du möchtest.
Na gut,
oder
man muss
was
ja
auch
nicht
immer
dem Chef in persona dankbar sein.
Aber wem möchtest du dann dankbar sein auf Arbeit? Also du kannst dankbar sein, dass du generell Arbeit hast oder...
Was ist denn mit dem Kollegium? Was ist denn mit der Teamarbeit? Lebt
die
Teamarbeit nicht
Ebene,
von Dankbarkeit?
Ja. Muss es nicht.
Also gute Teamer lebt ein gutes Team, hatten wir ja letzte Folge auch schon die Thematik angerissen. Mhm. Wenn Dankbarkeit im Raum ist, geht's dann nicht allen besser? Beziehungsweise
kommt
anders gefragt, geht's nicht allen schlechter, wenn keine Dankbarkeit und keine Anerkennung im Raum?
Kommt drauf an, welche Kriterien man für gut oder schlecht heranzieht. Wenn man das Kriterium der Zufriedenheit der Mitarbeiter, das Glück vielleicht auch der Mitarbeiter heranzieht, ist Dankbarkeit natürlich wichtig für eine Gruppe. Damit alle zufrieden sind, damit alle glücklich sind, ist es super, wenn du den Kollegen sagst, dass du dankbar bist für die Arbeit, die sie machen und so weiter. Wir versuchen sie jetzt einfach mal, ein hoher Dankbarkeitsquotient irgendwie in der Gruppe herrscht. So. Die Frage ist nur, ist diese Gruppe dann auch die profitabelste?
Ich wollte gerade sagen, für Profitmaximierung ist Dankbarkeit eher kontraproduktiv.
Ja, das ist die Frage, ja.
Also Profitmaximierung interessiert sich für Dankbarkeit überhaupt gar nicht.
Genau.
Es sei denn, die Dankbarkeit artet in hohen Krankenstand aus. Ne? Also, dass die Leute so unzufrieden sind, dass sie krank werden und der Krankenstand dann dazu führt, dass das Wachstum nicht mehr, also dass kein Wachstum mehr gegeben ist, weil die Leute fehlen.
Ja, ja.
Dann ist es auf einmal ein Problem. Und dann macht man Teamtage.
Das, ja, auf jeden Fall. Also das ist noch ein ganz anderes Thema für eine ganz andere Folge. Aber
Teamtage?
Nee, dass dir Leute fehlen. Also, dass wir das jetzt...
Na, ich lese gerade ein Buch über... Also, das heißt Arbeit von Joachim Bauer. Und der ist... der forscht zum... Also, ich weiß nicht, wie seine genaue Bezeichnung ist. Aber er forscht... zum Gehirn und auch dazu, was Arbeit im Gehirn gemacht hat.
Spannend.
Und da unter anderem im ersten Viertel schon des Buches kommt die Aussage auf, dass jeder Mensch Anerkennung braucht.
Mhm.
Und auch auf der Arbeit, wenn er sie nicht findet, wird der Krankenstand steigen.
Richtig, und das ist ja gerade der Konflikt. So, du hast dieses Bedürfnis irgendwie nach Dankbarkeit, nach menschlicher Nähe irgendwie auch. Ja. Ne, nach Wärme oder Mitgefühl, was auch immer. Aber du kriegst sie nicht mehr auf der Arbeit.
Ja.
Und wenn sie jetzt außerhalb der Arbeit auch weniger stattfindet, dann ist es das, was wir ja schon diagnostiziert haben, logisch, dass auch deine eigene Dankbarkeit sinkt und wir das Gefühl haben, heutzutage sind die Menschen weniger dankbar. Einfach, weil sie ja, weniger Anlässe haben und nicht mehr wissen, wem sie dankbar sein sollen und vor allem wofür.
Ja, das habe ich auch aufgeschrieben, diesen Gedanken in einer Welt, in der immer nur von dir erwartet wird, dass du mehr leistest.
Ne? Das, und vor allem noch mehr.
Wo es immer nur darum geht, noch was rauszuholen. Wer hat denn da überhaupt noch den Kopf für Dankbarkeit? Ja? Also wenn ich überlege, mein schwächster Moment war der, an dem ich versucht habe, auf der Arbeit glücklich zu werden.
Mhm.
Ich war am Ende. So, ich war launisch, ich war unerträglich. Weil ich mit mir selber so unzufrieden war mit der Situation, dass ich nicht mehr nach außen tragen konnte, aber ich war nicht glücklich.
Mhm.
Ja, also Dankbarkeit und Glücklichsein ist ja auch eng verknüpft, ne? Also wer zufrieden ist, wer glücklich ist, glaube ich, ist einfach, kann dankbarer sein. Ich wäre gerne dankbar gewesen, aber ich hatte genug Probleme am Arsch.
Und da fragst du dich, wofür soll ich hier dankbar sein?
Ja, genau. Wofür kann ich auch noch dankbar sein? Hm. Ja,
also, genauso wie mit den Armutsbetroffenen. Also,
da wollte ich nämlich auch gerade nochmal den
Punkt machen. Ich kann es auch total verstehen. Also, wem soll ich denn hier bitte danken?
Ja.
Für die Umstände, die dazu geführt haben, ja.
Wie stehst du zu dem Gefühl, also teilst du das Gefühl, ist nur ein Gedanke von mir, der mir jetzt öfter mal kommt, wenn ich mir die Bundespressekonferenz angucke mit bei Thilo. So. Dann habe ich immer wieder, wenn ich die Leute dort sitzen sehe, einen Gedanken.
Die Pressesprecher?
Ja.
Ja.
Was meckert ihr denn noch? Es ist doch schon gut, so wie es ist. Das ist immer dieser Gedanke. Ich denke mir, es spricht niemand aus. Aber für mich schwebt gerade in Richtung CDU, so immer, auch FDP, Lindner, immer so dieses, was fällt euch ein zu meckern? Wir sind doch hier schon so gut aufgestellt.
Mhm.
Immer, und das ist auch verbunden mit meiner Behinderung, ja, mit dem Weg, den ich schon durch die ganzen Ämter machen musste, um meine Nachteile auszugleichen.
Ja.
Es schwimmt, und heute ist es auch immer noch so verknüpft, es ist mir unangenehm, das zu erbitten, was ich brauche. Man fühlt sich immer wie so ein Bittsteller, man fühlt sich wie jemand, dem das eigentlich nicht zusteht.
Ja, und da kommen wir wieder auf den Punkt der Prägung und der Erfahrung, weil wenn das für dich nicht als gegeben wahrgenommen wurde oder nach wie vor wird, so, dann ist es komplett logisch, dass du dich wie ein Bittsteller fühlst.
Aber also wie auch darüber gesprochen wird, ja, über Armut, ja, dann sitzt man dort und sagt, ja, natürlich ist es schlimm, aber wir geben doch schon unser Bestes. So diese totale Distanz dazu. Mhm. Ich kann das nicht verstehen, wie man dort sitzen kann und so distanziert über ein Problem spricht, wo Kinder eine Tüte Chips als Hauptmahlzeit bekommen, wo die Positas steigt, weil die Leute sich nicht leisten können, sich gesund zu ernähren. Mhm. Man da noch davon sprechen kann, ja, es ist eben nur das möglich mit dem und dem Rettungsschirm. Ne, Tilo fragt dreimal, was ist mit Direktzahlungen? Ja, das wird eben gerade verhandelt. Mhm. Wie, ich verstehe, ich habe auch im Studium gelernt, diese Distanz, aber ich kann es nicht greifen. Das ist doch, ja, der Staat muss da natürlich auch eine gewisse Abgeklärtheit mitbringen, so, aber das, also, ist doch, wie kann, also.
Hier fehlt die Menschlichkeit.
Ja. Da. Ja, na, dieses, es fehlt mir auch der Glaube daran, dass das verstanden wird. Also, mir fehlt die Empathie.
Auf emotionaler Ebene,
ja,
ne?
Empathie.
Also nicht, dass es nicht...
Nee, die wissen das schon. Also mir ist schon klar, also ich würde jetzt niemandem unterstellen, um Gottes Willen, nee. Also fachlich ist denen das klar. Mhm. Aber ob es wirklich greifbar ist, es kommt mir immer so vor wie, was meckert ihr denn, uns geht's doch schon so gut. Nee, es geht ganz, ganz vielen nicht mehr gut. Und das ist nicht angekommen. Ich habe das Gefühl, wenn ich Leute dann in den Talkshows sitzen sehe, ich habe Gefühl, die reden über Menschen und ich habe es auch so im Ministerium mal gelernt, das sind Zahlen. Es sind Fälle, die kriegen ihr Geschäftszeichen und that's it.
Ja.
Und das hat mir so wehgetan, weil ich mir dachte, ich lese diese Briefe von Menschen, die von ihrer behinderten Tochter schreiben und dieses Anliegen ist berechtigt und die Antwort darauf ist, eine abgeklärte Aussage, ja, jetzt müssen sie gucken, in dem und dem Gesetz steht drin, in dem Rahmenvertrag steht der Paragraph dazu, das kann man nicht machen, weil da ist kein Geld wieder.
Ja, also ich glaube, das ist so...
What the fuck? Ich bin wahnsinnig geworden.
Ja, ich glaube, das hat man bei vielen Politikern auch schon beobachten können, die mit genau deiner Intention irgendwie in den Betrieb hineingegangen sind, als sie noch jung waren, radikale Dinge quasi gefordert haben und sich auch wirklich eingesetzt haben für die Menschen. Aber je länger du dann in diesem Betrieb bist, eben und auf einmal, also ich denke mir das immer so, du kommst da hin und merkst, ja, ich habe was vor, ich habe gute Ideen, aber ich kann hier irgendwie nichts ausrichten. Ja. Das heißt, du kommst zu dem Entschluss, okay, ich muss hier irgendwie mehr Macht erlangen. So, und dann passiert es, dass dieser Gedanke, ich nutze die Macht, um damit was Gutes zu bewirken, irgendwann zu so einem Selbstzweck wird. Dass es dir dann mehr um den Machterhalt und die Mehrerlangung von Macht geht, als um das, weshalb du eigentlich mal angetreten bist. So. Weil du dir immer sagst, ja, ich mache das ja, um später das und das Gutes damit zu bewirken. Aber irgendwann bist du so, und das geht ja über Jahre, Jahrzehnte, bist du so in diesem Betrieb und in diesen Strukturen gefangen und zeitgleich verlierst du ja auch den Kontakt irgendwie zu den Problemen und zur Realität der Leute, für die du eigentlich antreten wolltest, dass du irgendwann halt abstumpfst, glaube ich.
Abstumpfen ist der richtige Begriff. Ich habe es ja vorhin auch schon einmal gesagt, dieses Wort. Es war für mich ungreifbar, wie distanziert die Kollegen darauf reagieren. Das hat sich nicht richtig angefühlt, ja. Ich habe diesen Brief vor mir liegen und die Mutter schreibt über ihr Kind, was sie gerne in der Werkstatt arbeiten, 30 Tage mehr zu Hause hätte, weil die beide ihren Job aufgegeben haben, Mutter und Vater, für das Kind, was zu pflegen ist. Und dann muss ich den Paragraphen runterrattern von einem lächerlichen Rahmenvertrag, wo Gesetze durchgeschrieben sind. Nicht mal, dass das vernünftig nicht mal die Mühe haben sie sich gemacht. Ja? Wo ich schreibe, in den und den Sätzen ist geregelt, dass ihr Anliegen einfach komplett keine Relevanz hat. Ja, und mit der Begründung, da könnt... Ne, 30 Tage, jetzt können wir ja, ich habe gemerkt, wie ich selber abgestumpft bin. Die Argumente machen ja Sinn. Das ist das Schlimme. Die sitzt vor mir und erklärt mir, naja, statt 30 Tage, 60 Tage, das kriege ich ja auch nicht. Nee, aber du bist doch nicht behindert, verdammt. Also sag mal.
Ja, das Ding ist halt, wenn du diese Menschlichkeit wieder zulässt, als Einzelner, dann müsstest du ja automatisch zu dem Gedanken kommen, okay, aber dann ist das ja nicht gut, wie es gerade läuft. Dann kann das ja eigentlich nicht so bleiben. Dann müssten wir ja da mal was ändern.
Ja, dieser Gedanke kommt immer ganz kurz auf, dass man sagt, ja, man müsste ja eigentlich aber und dann bügelt man es ganz schnell wieder ab, wie mit, es ist kein Geld da, das kriegen wir sowieso nicht ran. Also es ist totale Verleumdung.
Naja, es ist ein Resignieren im Sinne von, ich kann mir halt nicht mehr vorstellen, dass es anders möglich ist, weil ich jetzt so lange schon mich quasi aufgerieben habe in diesem Betrieb, weil ich jetzt so lange schon an diese Strukturen gewöhnt bin, dass ich den Glauben daran, dass ich Sachen verändern können, verloren habe. Ja, und so einfach ist es dann. Weil du, solange du dir das bewahrst, so, dann hast du ja die Hoffnung und den Glauben daran, dass sich Sachen auch dann verändern lassen.
Ja, und also ich möchte hier nochmal den ganz klaren Punkt machen, weil ich eben in diesen Strukturen war und diese Gefühle damit auch kenne, die ich damit hatte. Es ist total einfach, das anzunehmen. Ich habe selber eine Woche lang diesen Standpunkt, die ich an diesem Fall gearbeitet habe, gedacht, ja, na klar, wir kriegen ja auch nicht 30 Tage mehr Urlaub. Also es ist total schnell, dass du in diesen Dynamiken drin bist und es macht auch alles Sinn. Auf rationaler Ebene machen diese Gedanken und diese Ketten, die sie sich da bauen, alle Sinn. Es ist nur mit Menschlichkeit. Und dann denke ich kurz mal einen Augenblick daran, ach, warte mal, du, meine Mutter hätte es auch sein können, die da schreibt. Wenn mein Weg anders verlaufen wäre.
Das ist so, ich versuche mal ein ganz, tut mir leid, dass ich jetzt in deine emotionale Rede nee, so mit so einem plumpen Beispiel reinplatzen möchte. Aber ich nehme mal ein Fußballbeispiel, vielleicht, weil das Leute verstehen können.
Ja.
Früher, da konntest du als Stürmer dich einfach vorne hinstellen und warten, dass einer den Ball langschlägt und dann stehst du ja schon direkt vorm Tor und kannst ihn einfach reinmachen. So, und da haben die Leute natürlich auch gesagt, nee, da kann man jetzt nicht machen, das ist halt so, das ist das Spiel und so weiter und so fort. Aber irgendwann kam man dann auf die Idee, na, man könnte ja auch sowas wie Abseits einführen, weil das ist ja komplett unfair. So, und dann haben sich die Leute darauf geeinigt, die Spielregeln zu ändern. Zum Wohle aller. Und genau das Gleiche könnte man auch
Kannst du dein Beispiel auf Mainz die Verknüpfung erklären?
Gerade die Familie mit der behinderten Tochter. So. Die ist ja quasi gerade komplett benachteiligt. So wie das Team das einen reinkriegt, weil der eine...
Auf menschlicher Sicht ja, also auf der Gesetzesebene so. Sind sie nicht benachteiligt.
Die sagen, ey, Schiri, was ist denn hier los? Das geht doch nicht.
Wir haben beide unseren Job aufgegeben und jetzt kriegen wir nicht mal 30 Tage Urlaub, die wir mit unserer Tochter verbringen wollen.
Schiri sagt, ey, ich bin hier die ärmste Sau, ich kann halt die Regeln nur ausführen, so wie die Regeln sind.
Ja.
Wenn ihr davon benachteiligt werdet, das hat das Gesetz ja quasi so vorgesehen. So.
Ja, das Schlimme ist halt, also ich glaube, dein Beispiel war gut, um es Leuten verständlicher zu machen. Aber ich glaube, das Schlimme ist diese Angst davor, also es ist immer unter diesem Gedanken, das Argument, was dann immer kommt, wenn ich sage, ja, aber das ist doch nicht fair, kam immer dieser Gedanke, der ausgesprochen wurde. Ja, aber dann könnte ja jeder kommen und dann müssten wir ja alles ändern. Darauf ist es immer hinausgelaufen, dass ich sage, die haben beide ihren Job aufgegeben, ja, für ihre Tochter und wollen dann 30 Tage mehr Urlaub haben. Statt 30, 60 Tage und wollten, dass dieser Platz, den sie in der Werkstatt hat, dann trotzdem weiter bezahlt wird. Ja, es ging um Geld. So. Dann haben sie gesagt, ja, wenn wir diese Lücke öffnen, dann kommen immer und immer mehr Leute. Und das war deren Problem. Ne? So ist. Und da frage ich mich,
wo ist die Dankbarkeit?
A, wo ist die Dankbarkeit? Und B, ist das Geld jetzt wirklich nicht da? Also.
Naja, im Sinne von,
ist der Rattenschwanz so groß, dass man das nicht bezahlen könnte?
Ja, beziehungsweise ist es uns als Gesellschaft das wert?
Ja.
Möchten wir sagen, nee, wir sind eine Gesellschaft, in der jemand, der durch so eine Situation derart belastet ist, nur 30 Tage Urlaub abnehmen kann? Oder sind wir eine Gesellschaft, in der wir sagen, okay, ihr seid wirklich vom Schicksal schwer gebeutelt, ihr könnt Urlaub.
Vor allem, also, wie viel die Familie auch schon gegeben hat. Also das muss man ja auch mal in Relation setzen. Ne? Die haben beide ihren Job aufgegeben. So. Für die Tochter. Also die haben ja schon alles gegeben, was sie hatten. Wenn man jetzt sagt, ja, ne, ja, ihr könntet ja noch mehr tun, aber was sollen die denn noch mehr tun? Jetzt sollen sie die Kosten auch noch selber tragen.
Ja, und das ist so diese Erwartungshaltung im Sinne von, was ist meine persönliche Aufgabe in der Gesellschaft und was ist die Aufgabe der Gesellschaft für mich?
Und da können wir den Kreis schließen, warum ich diesen Gedanken hier aufgemacht habe und warum ich ja auch diese Frage noch gestellt habe, war ja aus dem ursprünglichen Gedanken, den ich ja mit dir geteilt habe, dass ich immer das Gefühl habe, so ohne dass es jemand ausspricht, ist dieser Gedanke da, ja, uns geht's doch hier schon so gut, was meckert ihr noch rum?
Und es geht ja auch, es gibt ja Menschen, denen geht's auch ziemlich gut. Nicht zuletzt denen, die in entscheidenden Positionen sitzen. Denen ja. geht's aktuell ziemlich gut.
Diese Vorwurfshaltung, jetzt hört mir der Begriff ein, Vorwurfshaltung. Mhm. So. Ohne, dass es jemand ausspricht, habe ich immer das Gefühl, man macht so einen Vorwurf an die, denen es schlechter geht.
Richtig, das hat ja was mit der Individualisierung der Gesellschaft zu tun. Im Sinne von, jeder ist seines eigenes Glückes Schmied und so weiter. Mhm. Genauso wie du dann für dein Glück verantwortlich bist, bist du eben dann halt auch für dein Pech verantwortlich.
Das ist auch sehr, sehr gut in dem Buch von Sandel beschrieben. Ne?
Genau, das ist ja Kernthese quasi, dass diese Leistungsgesellschaft eben nicht nur Gewinner produziert, sondern halt auch Verlierer. Nur halt sich nicht so gern diese Verlierer halt anguckt.
Oder auch die Verlierer ja als Verlierer irgendwann mal ausgepriesen hat. Ne? Also es,
ja, logisch. Ja, da, wo es Gewinner gibt, muss es auch Verlierer geben.
Ja, genau. Und dass sie es aber genauso verdient haben. Also dieser Gedanke dieses Buches ist ja zu sagen, die Gewinner sie haben es verdient, Gewinner zu sein, aber nur, weil die Verlierer auch nicht genug getan haben, um auch Gewinner zu sein. Mhm. Ne, also die verloren haben, kriegen dann noch die Schuld dafür, weil sie hätten es ja auch schaffen können. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke, den er da
ausspricht. Eben, und das ist ja logisch, dass dich das als Einzelner komplett fertig macht, wenn du derart für dein eigenes Schicksal dich selber für dein Schicksal derart verantwortlich machst.
Also, weil es eben nicht als Schicksal ausgepriesen wird.
Es gibt ja keinen Ausweg daraus.
Ja, es wird aber auch nicht als Schicksal anerkannt. Es wird ja gesagt, ja, du hättest ja mehr draus machen können. Mhm. Ne?
Und damit musst du, also die Schuld führt dann quasi zu dir.
Ja, richtig. Mhm. Und man zieht sich den Schuh ja auch an. Ne? Wenn alle sagen, der selber schuld. Mhm. Da werden wir auch wieder bei dem, ja, selber schuld, wenn du Hartz IV beziehst.
Genau, genau. Das ist so. Ja nur Ausdruck davon, ja.
Wir schließen für heute dieses Thema. Hast du eine Zusammenfassung zum Thema Dankbarkeit? Oh. Aus der Kalten geschüttelt.
Oh Gott, oh Gott. Mhm. Was wir jetzt heute besprochen haben. Ich muss, glaube ich, die Frage zurückspielen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert.
Kein Problem. Wir halten fest, Dankbarkeit, sagst du, hast du am Anfang der Folge gesagt, hängt mit Glauben zusammen?
Also ich meine es nicht grundsätzlich, sondern das ist so historisch, glaube ich, wo man so den Startpunkt setzen kann.
Und für dich persönlich bedeutet Dankbarkeit einen Zusammenhang mit Genügsamkeit und Zufriedenheit. Mhm. Wem kann man dankbar sein, ist die Frage, die ich am Anfang der Folge nicht verstanden habe, die wir dann ja aber erklären konnten damit, dass man Dankbarkeit nicht mit sich selber fühlen kann, sondern dass Dankbarkeit ein Gefühl ist, was immer auch von einem anderen abhängig ist, weil es eben gespiegelt werden muss. Mhm. Ja, ob eben negativ oder positiv, sei dahingestellt, aber man kann es sich nicht mit sich alleine leben.
Das eben, und das kann eine einzelne Person sein, das eine kann Sache, eine Gruppe whatever. Sein, ja. Ne? Oder halt ein Glaubenskonstrukt oder was auch immer.
Der höhere Geist, whatever, ja. Die Natur. So, habe ich was vergessen?
Du, also ich glaube, wer die Folge gehört hat, weiß eh Bescheid. Und alle anderen, die nur zur Zusammenfassung skippen, so, die sind aufgefordert, die Folge gefälligst nochmal von vorne zu hören.
Genau, das ist ja nicht die Aufgabe.
Ja.
Kleine Fragen zum Schluss.
Wäre lustig, wenn sie jetzt einfach nochmal die gleichen wären wie letztes Mal.
Nee, ich habe mir dann doch schon einen Kopf gemacht.
Ja, wäre ja legitim.
Wofür steht die Regierung bzw. die Politik heute in deiner Wahrnehmung? Ein Satz.
Wofür sie steht?
Also beschreibe Politik bzw. Regierung in einem Satz. Was ist es für dich heute? Also kann auch ein Film oder Buchtitel oder lieber Filmtitel oder irgendwas sein, ein Spiel, whatever.
Wofür die jetzige Regierung steht?
Ja, also was verkörpert oder wer verkörpert, kann auch eine Figur sein, die Regierung in deinen Augen.
Verkörpert. Glaube, wie sollte man das beschreiben? So als zerplatzende Blase. Als so ein
im Sinne von Illusion?
Ja, im Sinne von dass gerade zwei, wenn nicht sogar drei Regierungsparteien sämtliche ihrer Grundsätze bereit sind, über Bord zu werfen.
Kannst du es nochmal kurz ein bisschen ausführlicher erklären für die ZuhörerInnen?
Also ich glaube, es gibt viele legitime Antworten auf diese Frage. Aber was man, also die Ampelregierung ist ja angetreten mit dem Wunsch, hey, wir 16 Jahre CDU sind endlich vorbei, wir machen alles anders. Wir sind innovativ, wir sind transparent, wir bringen Klimaschutz voran, wir machen dies und das, wir sind neu, wir sind endlich mal jung, so, wir holen jetzt mal endlich das nach, was jetzt alles nicht möglich war die letzten 16 Jahre und so weiter und so fort. Also sehr idealistisch einfach. So, wir haben Ideen, an die wir glauben, Werte und so weiter, und die können wir jetzt endlich auch mal umsetzen. So, und was wir jetzt so nach über einem Jahr sehen, würde ich sagen, ist so ein ganz krasses Zerplatzen einfach dieser Vorstellung, dass jetzt auf einmal alles anders wird. Weil man jetzt wieder sieht, wie wichtig diese Machtklüngeleien sind und wie wenig so die Überzeugungen zählen, die einst zum Beispiel die Grünen geprägt haben.
Wunderbar. Kommen wir zur nächsten Frage. Wer entscheidet? Wer entscheidet?
Wir alle.
Okay. Was wird bleiben? Was wird bleiben? Entschuldigung.
Was wird bleiben? Physikalische Konstanten. Also, ich weiß nicht, ich glaube, nichts ist für immer, bis auf physikalische Konstanten. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Frage anfangen soll.
Thanks, Einstein. Dankeschön.
Also alles kann irgendwie vergehen, selbst wenn die gesamte Erde brennt. Obwohl, ändern sich dann auch physikalische Konstanten?
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
So nämlich.
Tschüss, Kevin, und danke.
Tschüss, Vanessa.
So Leute, das war's mit der heutigen Folge Hart aber Wazzi. Ich danke euch vielmals für diese Aufmerksamkeit, die ihr mir wieder mal geschenkt habt. Sollte jemand von euch denken, seine Geschichte muss an die Öffentlichkeit und ich möchte auch mal zu Gast sein, dann schreibt mir super gerne auf Instagram oder per E-Mail. Ich würde mich riesig freuen, auch Gäste aus der Hörerschaft begrüßen zu dürfen in Zukunft. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben wollt, guckt ihr einfach auf meiner Webseite. Dort findet ihr nämlich alles, was es um die Podcast-Folge zu wissen gibt, nochmal niedergeschrieben. Ansonsten bleibt mir euch einen schönen Tag zu wünschen. Genießt das Leben. Wir haben nur das eine und damit tüdelü.